Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Schachgeflüster Klassik innerhalb des Schachgeflüster Podcast mit eurem Moderator Michael Busse. Die Idee dieses Formats ist es, hörenswerte Interviews mit spannenden Gästen aus der Vergangenheit aus der Schublade zu holen. Und heute hören wir ein Interview, das ich im März 2020 mit Großmeister Niklas Huschenbeet geführt habe. Ihr erinnert euch sicher, das war ungefähr die Zeit, in der das Coronavirus aufgetaucht ist. Niklas hatte gerade seine Schachschule Chessense gegründet und ja, heute, 5 Jahre später, ist er noch weit bekannter und erfolgreicher als damals. Aber schon dieses Interview vor 5 Jahren war sehr interessant. Wir hören zum Beispiel 2 Tipps zur Verbesserung, die Niklas schon in der Jugend mitbekommen hat, und jede Menge weiterer interessanter Einblicke in die Überlegungen eines jungen Großmeisters und Business-Starters. Ja, ein kleiner werblicher Hinweis noch, bevor es losgeht. Wer sich für Schachartikel interessiert, zum Beispiel Bretter, Figuren oder Schachbücher, dem empfehle ich natürlich unseren Webshop chess-tigers.de. Und wer gerne über Schach liest, kann das online auf dem Schachkicker oder einfach die ausgedruckte Version der Zeitschrift Schach abonnieren. Das geht unter www.zeitschriftschach.de. Nun aber los, auf geht's zum Interview. Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zur 20. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Ich freue mich, euch heute niemand geringeren als den amtierenden deutschen Einzelmeister präsentieren zu können. Er ist 28 Jahre jung, seit 2012 Großmeister und hat eine aktuelle Elo-Zahl von 2605. Er hat Wirtschaftspsychologie studiert und betreibt seit letztem Jahr eine Online-Schachschule mit dem Namen Chessense. Darüber hinaus hat er zahlreiche Videos auf Chessbase verfasst und auch ein Buch über Carlsen und Caruana geschrieben. Und er ist Betreiber eines YouTube-Kanals mit knapp 32.000 Abonnenten und über 1.000 Videos. Herzlich willkommen bei Schachgeflüster, Großmeister Niklas Huschenbeet.
Vielen lieben Dank, lieber Michael, für diese wirklich sehr ausführliche und lobende Einführung.
Ja, das sind ja alles Fakten, die einfach nur zeigen, dass du vielfältig unterwegs bist im Schach. Ja, Niklas, wir haben ein alles dominierendes Thema momentan. Heute haben wir den 13. März und es geht natürlich um Corona. Da wollte ich dich einfach mal fragen, weil man ja momentan keine Unterhaltung führen kann, ohne das Thema anzusprechen. Wie hat sich dein persönlicher Alltag schon verändert in Bezug auf den Coronavirus und wie ist dein Umgang mit der Situation momentan?
Gut, für mich war gestern ein recht einschneidender Tag, weil dann mehrere Events abgesagt wurden, die mich jetzt auch direkt betroffen haben. Ich sollte eigentlich heute zur Bundesliga reisen nach München und das wurde sehr kurzfristig abgesagt, genauso auch Anfang April. Genauso wurde dann die österreichische Bundesliga abgesagt. Ich denke, in Tschechien werde ich auch nicht spielen. Ich hatte eigentlich diesen Monat jedes Wochenende Ligaspiele, die jetzt alle nicht stattfinden werden. Und wer weiß, ob überhaupt dann Turniere stattfinden werden im April, Mai, vermutlich eher nicht. Der Alltag von mir hat sich noch nicht besonders verändert, aber ich denke, ich werde jetzt auch deutlich weniger rausgehen, deutlich weniger an Events teilnehmen und meinen Beitrag dazu leisten, dass dieses Virus nicht weiter verbreitet wird. Denn man weiß es ja nicht. Man weiß nicht, ob man vielleicht schon Träger ist. Das ist ja das besonders Gefährliche bei dem Virus, dass diese 2 Wochen Inkubationszeit einem nicht zeigen direkt, dass man diese Krankheit hat. Und insofern werde ich auch möglichst viel zu Hause bleiben.
Ja, also ich denke auch, man muss den richtigen Mittelweg finden zwischen ruhig bleiben und nicht überreagieren, aber andererseits eben auch seinen persönlichen Beitrag leisten. Und ich habe es dir vorher schon im Vorgespräch erzählt, wir haben jetzt mit den Vereinskameraden besprochen, dass wir einfach nicht mehr ins Vereinstraining gehen, sondern uns online verabreden am eigentlichen Spieleabend auf der Schacharena und da gegeneinander antreten. Ich denke, ja, dass einfach jeder seinen Beitrag da leisten muss und toi, 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 dass sich das alles irgendwann wieder normalisiert.
Ja, ich habe tatsächlich auch eine ganz gute Beschäftigung gefunden dann über die nächsten Tage. Ich hoffe sehr, dass das Kandidatenturnier stattfindet Und wenn ja, werde ich den Großteil der Runden für Chess24 live kommentieren auf Deutsch. Von daher, darauf freue ich mich sehr und so mache ich dann trotzdem Schach, wenn auch nicht selber spielen, sondern kommentieren. Aber bei dem Turnier zu kommentieren, wäre mir eine große Freude.
Ja, also das hört sich ja gut an. Wer sind denn die weiteren Kommentatoren? Da war ja im Vorfeld viel spekuliert worden, wer das macht. Wen hast du da an deiner Seite? Oder auch wer macht die englischen Kommentare auf Chess24?
Genau, also Chess24 hat wieder ein Star-Aufgebot rangebracht. Allen voran Wladimir Kramnik als Kommentator zum ersten Mal auf Chess24, was natürlich sehr beeindruckend ist. Und wo ich ein bisschen traurig bin fast, weil ich selber kommentieren muss und dann nicht bei ihm zuhören kann. Und außerdem Nigel Short und natürlich die üblichen Verdächtigen Jan Gustafsson und Lawrence Trent auf Englisch. Und ich war auch sehr beeindruckt, wie viele verschiedene Sprachen sie diesmal anbieten. Also auch Spanisch, Portugiesisch, Norwegisch, Französisch. Und auf Deutsch außer mir sind am Start Nicolas Lubbe, wird definitiv ein paar Runden machen. Ich, um ehrlich zu sein, es ist noch ein bisschen in der Planung. Ich bin nicht ganz genau sicher. Ich glaube eher Zagatski, Jonathan Karstedt vielleicht auch. Ich habe an meiner Seite auf jeden Fall für ein paar Runden meinen Vereinskollegen Markan Raffier von Bayern München. Der ist auch hier in Berlin und dann freue ich mich darauf, mit Ihnen ein paar Runden gemeinsam zu kommentieren.
Ja, und die anderen Namen, die du genannt hast, also Ilya Zaragatski, Jonathan Karlstedt und Nicolas Lubbe, die sind den Hörern hier natürlich allen bestens bekannt.
Natürlich, ja.
Weil sie hier auch schon bei Schachgeflüster waren. Also man sieht eine prominente Riege. Ich freue mich auch darauf. Ich hoffe, dass es das stattfindet. Was ist deine Prognose? Wer hat die Nase vorn?
Gut, das ist relativ einfach zu sagen, denke ich, für mich. Fabiano Caruana. Nicht nur, weil er die Nummer eins ist, sondern weil er zum anderen auch die Erfahrung hat, solche Turniere zu gewinnen. Wenn ich mir die anderen Spieler anschaue, dann haben wirklich wenige davon Superturniere regelmäßig gewonnen. Selbst Ding Liren. Ding Liren hat letztes Jahr den Sinquefield Cup gewonnen. Das war ein sehr großer Erfolg für ihn. Aber davor, er hat auch nicht viele solcher Turniere gewonnen, wo sehr viele andere superstarke Spieler dabei waren. Und Caruana hat aus meiner Sicht mit die beste Vorbereitung. Er ist ein unglaublicher Kämpfer, das schätze ich sehr an ihm. Er gibt wirklich nie auf und versucht bis zum Ende das Maximale herauszuholen. Und er ist ein sehr guter Variantenberechner. Und er hat die Ausdauer, er hat das bewiesen vor 2 Jahren. Von daher, ich denke, dass er der Favorit ist. Aber in so einem langen und schwierigen Turnier und dann noch mit diesen besonderen Umständen mit dem Coronavirus, wo man auch nicht weiß, inwiefern es das Turnier beeinflussen wird, kann natürlich auch jemand anderes das Turnier gewinnen, aber mein Favorit wäre Caruana.
Also mein persönlicher Geheimtipp ist ja mittlerweile Wang Hao, einfach weil er so eine gute Bilanz hat gegen die anderen. Aber man darf gespannt sein. Ja, kleiner Themawechsel. Du hast gerade von der Bundesliga gesprochen. Du kommst ja aus Hamburg und hast jahrelang auch für den Hamburger Schachclub gespielt. Wie kommt es, dass du als Hamburger Jung jetzt für Bayern München antrittst?
Genau, ich habe seit 2006 in der Bundesliga gespielt für Hamburg, wobei mit einer längeren Pause zwischendurch, als ich in den USA meinen Bachelor gemacht habe. Und dann kam das Gespräch zustande mit meinem Kumpel hier, Markan, den ich ja schon erwähnt hatte. Er war bei mir und er hat mich gefragt, wie ist es eigentlich? Wäre es potenziell eine Möglichkeit, dass du zu Bayern wechselst? Wir sind jetzt gerade aufgestiegen. Und ich habe darüber nachgedacht und für mich steht im Vordergrund, dass ich gegen die stärksten Spieler spiele, gegen die ich spielen kann. Und das ist gar nicht so leicht manchmal, denn es gibt nicht so viele starke Turniere. Und die Ligen bieten eine sehr gute Möglichkeit, gegen unheimlich starke Spieler zu kommen, unabhängig davon, wie man spielt. Wenn man jetzt in einem Turnier, in einem Open spielt, dann bekommt man in der Regel direkt einen schwächeren Gegner, wenn man eine Partie verliert. In der Liga ist das anders. Und es ist schon lange mein Wunsch gewesen, an Brett 1 zu spielen in der Bundesliga, um dort regelmäßig gegen Spieler mit 2650 oder 2-7 zu spielen. Und beim HSK war das eben nicht möglich. Ich konnte nicht fordern, dass ich jetzt vor Nils Grandejos spielen würde, beispielsweise. Und bei Bayern haben sie mir das angeboten, dass ich Brett 1 bekomme. Und außerdem hat mir auch das Team sehr zugesagt. Also ich kenne sehr viele Spieler, es ist ein sehr junges Team.
Viele Schweizer auch, die da mitspielen, ne?
Viele Schweizer, genau. Ich verstehe mich sehr gut mit Noel Studer, ist auch ein guter Freund von mir. Nico Georgiades spielt bei mir in der österreichischen Liga im Team. Ich kenne Valentin gut aus Österreich, der spielt tatsächlich in der tschechischen Liga bei mir im Team. Das heißt, ich kannte schon sehr viele der Spieler. Es hat mir einfach im Gesamtpaket sehr zugesagt. Natürlich auch mit einem weinenden Auge, dass ich HSK verlassen habe, meinen langjährigen Verein. Aber letztendlich bin ich nach wie vor dem Verein verbunden. Und insofern, wer weiß, was die Zukunft bringen wird. Aber für mich war es jetzt am wichtigsten, meine eigene Karriere weiter nach vorne zu bringen, in dem Sinne, dass ich möchte mich weiter verbessern, und um sich zu verbessern, ist es essentiell, gegen immer wieder starke Gegner zu kommen oder die stärksten, gegen die man kommen kann. Und deshalb habe ich diesen Schritt getan und bin auch damit sehr zufrieden. Es war bisher ein hartes Pflaster in der ersten Liga. Ich habe aus 4 Partien nur einen halben Punkt geholt, aber ich glaube, so wächst man am meisten aus diesen Partien gegen so eine starke Gegnerschaft. Von daher, das waren die Gründe, warum ich gewechselt bin.
Das ist ja auch ein wichtiger Punkt für die Hörer, die ja auch gerne immer von den Großmeistern wissen wollen, wie verbessert man sich im Schach? Und da gehört eben auch dazu, dass man immer schaut, dass man gute und starke Gegner hat. Weil wenn man immer wieder gegen die gleichen spielt, dann spielt man vielleicht immer wieder das gleiche Spiel, die gleichen Eröffnungen, und dann verbessert man sich nicht so sehr, wie wenn man jedes Mal so eine Top-Herausforderung hat.
Ja, tatsächlich war das auch etwas, was mir mein Trainer Wolfgang Pajeken sehr frühzeitig eingeimpft hat. Im Prinzip 2 Maximen. Zum einen, so oft wie möglich gegen starke Gegner zu spielen, und zum anderen, alles auszuspielen, bis zum Ende zu kämpfen. Denn das bringt dann auch die Erfahrung mit sich und man verbessert seine Ausdauer, seine Kondition, und man nimmt wirklich das Maximale mit aus diesen Partien. Wenn man jetzt frühzeitig ein Remis macht in einer Stellung, wo eigentlich noch Potenzial ist, dann verpasst man es, Erfahrung mitzunehmen. Und diese Erfahrung, die bringt einen dann weiter und führt letztendlich dazu, dass man sich verbessert. Von daher, mein Trainer hat mir schon sehr frühzeitig mitgegeben, und er hat auch aktiv dafür gesorgt, dass ich immer wieder gegen starke Leute gekommen bin. Ich erinnere mich, ich habe 2-mal, als ich ungefähr Elo 2-1 hatte, habe ich in EM-Turnieren teilgenommen. Und einmal habe ich 2 Punkte gemacht aus 9 Partien und einmal 2 Punkte aus 11 Partien. Es war ein wirklich sehr hartes Pflaster, aber daran wächst man, und das hat mir geholfen. Und danach hat Wolfgang häufiger Zweikämpfe organisiert, wo ich 4 Partien oder 6 Partien gegen klar stärkere Gegner gespielt habe. Und ich glaube, das war ein wichtiger Bestandteil für meinen Weg, um mich zu verbessern. Und dem folge ich nach wie vor. Natürlich, jetzt wo ich eine höhere Elo habe, ist es umso schwieriger, und deshalb eignen sich die Ligen besonders gut für diese Maxime.
Ja, bei Kindern kann das natürlich auch ein bisschen gefährlich sein, wenn man jetzt Kindern oder Jugendlichen Schachunterricht gibt. Wenn man sie überfordert und sie immer wieder verlieren, dann kann ich mir vorstellen, dass da auch eine Demotivation eintreten könnte. Hast du sowas auch mal erlebt? Ich weiß nicht, ob du mal Jugendliche trainiert hast oder so.
Ja, natürlich ist es frustrierend, wenn du jetzt in einem Turnier 2 Punkte machst aus 11 Partien. Das ist natürlich hart. Und ich erinnere mich auch, dass ich manchmal recht traurig war, natürlich, wenn ich so viele Partien verloren habe. Ich glaube, es geht einfach um eine gewisse Balance. Also die Gegner dürfen auch nicht zu stark sein, dass man wirklich jede Partie verliert. Aber letztendlich, man wächst am meisten daran. Und ich kann kein besseres Training oder keine bessere Art vorschlagen, um nach oben zu kommen, um sich im Schach zu verbessern. Und letztendlich glaube ich, dass man auch genug bei Turnieren gegen vielleicht gleich starke Spieler kommt oder gegen schwächere. Aber dass das auf jeden Fall ein Fokus ist bei der Turnierauswahl. Wenn ich jetzt beispielsweise, sag ich mal, 1900 DWZ habe oder Elo, und ich spiele in einem Turnier, es gibt 2 Gruppen. Ich könnte jetzt entweder in der A-Gruppe spielen, vielleicht ab 2000 oder ab 1900, Oder ich könnte in der B-Gruppe spielen, geht vielleicht bis 2000 oder bis 2100. Wenn ich meinen Fokus habe, dass ich mich verbessern möchte, dann sollte ich in der A-Gruppe spielen, weil ich da gegen stärkere Leute komme.
Okay. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Punkt zum Mitnehmen für die Hörer. Immer nach oben gucken, wenn man besser werden möchte. Kleiner Themawechsel. Du hast vorhin deinen USA-Aufenthalt angesprochen. Ich wollte nochmal eben in deinen persönlichen Hintergrund so ein bisschen reingehen. Du hast ja da deinen Bachelor gemacht in Psychologie und zur Finanzierung hast du ein Schachstipendium erhalten. Also Schachstipendium, in Deutschland habe ich von sowas noch nicht gehört. Erzähl doch mal, wie das in den USA mit diesen Stipendien ist und auch mit dem Unischach generell.
Ja, ich habe davon auch noch nie gehört gehabt, bevor ich dann dieses Angebot bekommen habe. Das war damals 2010, wenn mich nicht alles täuscht, kam eine E-Mail oder eine Nachricht von Helene Romakin. Vielleicht dem einen oder anderen Hörer noch bekannt, war früher in Deutschland auf den Jugendmeisterschaften auch immer recht weit vorne. Und sie hatte mich weiter empfohlen an der Uni in Texas, UTD, University of Texas, Dallas. Und so kam der Kontakt zustande. Und dann habe ich das erste Mal davon erfahren, dass es sowas überhaupt gibt. Ein Schachstipendium, Komplettstipendium, um an einer amerikanischen Universität zu studieren. Und zunächst sah es auch danach aus, dass ich tatsächlich nach Dallas gehen würde. Aber dann habe ich nochmal geschaut, was gibt es eigentlich für Alternativen? Was für Unis bieten noch dieses Schachstipendium an? Und da habe ich eine Uni entdeckt in Baltimore an der Ostküste. Das ist in der Nähe von Washington DC, ungefähr 40 Minuten. Und dann habe ich für mich entschieden, dass ich lieber an die Ostküste möchte als nach Texas und habe dort angefragt, ob sie gerne mich im Team haben möchten. Damals war Leonid Kritz auch an der Uni und der hat ein Wort für mich eingelegt und so wurde ich dort angenommen und bin dort ins Schachteam gekommen und habe dort 4 Jahre studiert. Das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen, aber in den USA ist der Fokus auf Sport so viel höher. Das hat einen ganz anderen Stellenwert, vor allem auch an den Universitäten. Teilweise werden Basketballspiele oder Footballspiele werden übertragen im Fernsehen oder was heißt teilweise sehr viele davon oder wenn dann diese College-Meisterschaften sind, dann nehmen alle da einen Teil und bestimmen diese Brackets. Also das ist quasi wie dieses Fantasy-Football. Man bestimmt vorher, wer wie weit kommen wird, so ungefähr. Und das ist sehr beliebt. Und mittlerweile ist die Schachszene in den USA sehr gewachsen. Als ich dorthin gekommen bin, gab es vielleicht drei, vier starke Teams. Und mein Team, UMBC, meine Uni, University of Maryland, Baltimore County, war immer in diesen Top 4 Teams dabei, seitdem es dieses College-Schach gab. Und dann sind mehrere andere Teams nach vorne gekommen, vor allem voran Webster mit Susan Polger als Head Coach und auch sehr starken Spielern. Sie hatten einmal ein Line-Up mit Wesley So, Lee Kwang Liem, Ray Robson und Georg Meyer. Das muss man sich einmal vorstellen.
Das ist ja eine Weltklasse-Auswahl eigentlich.
Genau. Und jetzt gibt es auch noch weitere Teams. Jetzt gibt es ein Team auch St. Louis University, vor allem natürlich in dem Bereich St. Louis, mittlerweile die Schachhauptstadt von den USA, gibt es mehrere Universitäten. Das ist sehr gewachsen und UMBC ist jetzt gar nicht mehr in den Top 4. Das letzte Jahr, wo ich an der Uni war, haben wir uns dann nicht mehr qualifiziert, denn es geht immer darum, es gibt eine Haupt-College-Meisterschaft im Schach, das war immer Ende Dezember und dann qualifizieren sich die Top 4 Teams für den sogenannten President's Cup oder auch Final Four genannt und spielen es dann nochmal untereinander aus und UMBC, meine Uni, hatte sich immer qualifiziert und dann war mittlerweile das Feld so stark geworden, dass wir uns im letzten Jahr nicht mehr qualifiziert haben und auch seitdem nicht mehr, seitdem ich von der Uni abgegangen bin. Also es ist sehr gewachsen, Schach in den USA.
Ich erinnere mich noch an mein eigenes Studium in Konstanz am Bodensee. Da gab es auch so eine Schach-AG, die von irgendeinem geleitet wurde. Aber da waren wir noch weit davon entfernt, Wettkämpfe gegen andere Unis zu machen. Ich weiß nicht, ob es sowas heute gibt. Aber also da glaube ich auch, dass die USA da noch einiges voraus sind. Wobei die ja weniger dann diese Vereinskultur haben wie wir, ne? Also da findet Sport ja viel mehr an den Schulen und den Unis statt und viel weniger in den Vereinen.
Genau, das ist einfach komplett anders. Also Sport hat so einen anderen Stellenwert in der Schule, in der Highschool schon und dann auch im College. Und das ist einfach zu Deutschland überhaupt nicht vergleichbar.
Nach deiner Rückkehr hast du ja dann ein Masterstudium aufgenommen in Berlin. Wie sieht's aus? Bist du damit jetzt fertig? Also strebst du jetzt einen bürgerlichen Beruf an oder bist du noch im Studium? Wie ist der Status genau?
Genau, 2016 bin ich zurückgekehrt nach Hamburg und habe dann im Oktober ein Masterstudium in Wirtschaftspsychologie in Berlin begonnen. Das läuft auch immer noch. Normalerweise sind es 2 Jahre. Ich bin jetzt im 4. Jahr und dementsprechend möchte ich auch bald fertig werden.
Also Bummelstudent.
Ein was Student?
Ein Bummelstudent.
Ja, das stimmt, ein Bummelstudent. Aber ich habe meine Bummelzeit sinnvoll verbracht und lag nicht auf der Couch, sondern mit anderen Projekten habe ich mich beschäftigt. Dazu werden wir sicherlich auch noch kommen. Und natürlich habe ich auch selber viel gespielt. Aber es reicht auch irgendwann mal. Ich bin jetzt quasi im 8. Jahr Student, Bachelor und Master zusammen. Von daher möchte ich gerne abschließen und bin jetzt dabei, das letzte Puzzlestück hinzuzufügen, nämlich die Masterarbeit, und hoffe, dass ich das Studium entweder im Sommer oder spätestens im Herbst dann abschließen könnte. Auf jeden Fall dieses Jahr.
Ja, da drücke ich dir natürlich die Daumen. Hat deine Masterarbeit auch so einen schachlichen Bezug, wie jetzt bei Melanie Lubbe zum Beispiel? Die hat ja über Geschlechterunterschiede beim Schach geschrieben, oder ist das was komplett anderes?
Tatsächlich habe ich es auch geschafft, Schach mit reinzubringen in meine Studie. Ich bin gerade dabei, die Studie online aufzusetzen, damit die Umfrage dann starten kann. Und das geht eher in die Richtung Mensch-Maschine-Interaktion und im gewissen Sinne, inwieweit wir den Schach-Engines vertrauen und wie das Verhältnis dazu ist. Aber ich kann jetzt auch nicht zu viel verraten. Vielleicht will der eine oder andere Hörer dann auch an der Studie teilnehmen. Von daher kann ich dazu jetzt nicht weiter was sagen.
Hört sich aber sehr interessant an. Da kann ich dir auch nur den Podcast ans Herz legen, den ich mit Arno Nickel gemacht habe. Die Folge ist noch nicht erschienen, aber wenn deine Folge raus ist, dann wird sie auch erschienen sein. Der ist ja Fernschach-Großmeister und im Fernschach ist es ja so, dass man eben ja die Maschine, also den Schachcomputer einsetzt, aber auch in gewissen Situationen überstimmt, wenn man glaubt, dass der Schachcomputer falsch entschieden hat. Und das ist sicherlich ja eine interessante Quelle für so eine Untersuchung, da diese Fernschachprofis, weil die haben damit Erfahrung. Aber du wirst es besser selber wissen. Ich drücke dir die Daumen und bin gespannt. Eine Umfrage, ist die öffentlich zugänglich? Kann man da mitmachen, wer möchte?
Ja. Ich gebe dir dann Bescheid, sobald es online ist. Ich wollte mich jetzt die Tage nochmal mit meiner Betreuerin treffen, aber ich weiß nicht, wann das passieren wird, denn jetzt sind die Berliner Unis allesamt geschlossen. Von daher, ich weiß noch nicht, wann das startet.
Okay. Ja, du hast deine Projekte erwähnt, die du nebenher gemacht hast. Bevor wir zu Chessence kommen, vielleicht noch ein anderes Projekt. Und zwar hast du ein Buch geschrieben mit dem Titel Carlsen versus Caruana, Duell der Giganten. Das wird ja wieder top aktuell, wenn Caruana das Kandidatenturnier gewinnen sollte. Worum genau geht's in dem Buch? Was hast du da untersucht?
Genau, ich habe das Buch tatsächlich zuerst auf Englisch geschrieben und dann noch auf Deutsch übersetzt. Der Hintergrund war, im Sommer 2018 habe ich mich mit tatsächlich Markan unterhalten, den ich ja schon erwähnt hatte. Und er hatte mir erzählt, dass er auch ein Buch geschrieben hatte, aber nicht über Schach, sondern etwas anderes, und wie das eigentlich relativ leicht gegangen wäre über Amazon, über Kindle Publishing, KDP, Kindle Direct Publishing. So heißt dieser Service von Amazon. Und die Idee ist es, man schreibt das Buch, man lädt es hoch, die Word-Datei im Prinzip, und Amazon übernimmt den Rest. Amazon druckt die Bücher, sobald eine Bestellung reingeht, und Amazon verschickt die Bücher. Und das Vorteilhafte ist natürlich, dass man direkt in allen Marketplaces von Amazon auch gelistet wird. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, in Großbritannien, in Spanien, Frankreich und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, das ist eine recht interessante Idee. Ich möchte es einfach mal ausprobieren. Und das war im Sommer 2018, die Weltmeisterschaft stand vor der Tür, mehr oder weniger. Und ich fand diese Polarität Carlsen und Caruana sowieso schon sehr spannend. Das sind die beiden besten Spieler der Welt im Moment. Und ich wollte gerne ihre Geschichte ein bisschen aufrollen. Und ich habe mir überlegt, warum nicht eine Partiensammlung mit allen ihren Partien, die ich dann kommentiere und somit zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Und das habe ich dann auch umgesetzt. Das hat natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Aber letztendlich findet man in dem Buch alle Partien, die die beiden gespielt haben. Also nicht nur klassisches Schach, sondern auch Blitz- und Schnellschach. Und nach der Weltmeisterschaft habe ich dann eine zweite Edition rausgebracht, wo ich dann die Weltmeisterschaftspartien und die Tiebreak-Partien auch noch hinzugefügt habe, allesamt kommentiert. Ich glaube, mittlerweile hat das Buch 250 Seiten oder noch mehr. Und ich bin sehr stolz, was jetzt daraus geworden ist. Ich denke, es ist ein schönes Buch geworden. Ich habe viel positives Feedback dazu bekommen. Und wer weiß, vielleicht gibt es dieses Jahr noch eine weitere Edition, wenn sich Caruana noch einmal qualifizieren sollte.
Ja, das klingt auf jeden Fall toll. Also, liebe Hörer, ne, hier gibt es ja auch immer wieder Buchtipps. Carlsen gegen Caruana von Niklas Huschenbeet kann ich euch ans Herz legen.
Danke.
Hast du denn da irgendwie was rausgefunden, was zum Beispiel den Spielstil von beiden betrifft? Gibt es da so Unterschiede, die sich durch alle Partien durchziehen? Oder ist es einfach nur jede Partie für sich ein kleines Kunstwerk sozusagen? Also wie unterscheiden sich die beiden Spieler in ihrem Stil?
Ich glaube, es ist schwierig, so einen roten Faden zu ziehen durch alle Partien. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass Caruana doch ein bisschen mehr die Stellung willkommen heißt, in denen es viel zu rechnen gibt. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen sehr überzeugenden Sieg, wahrscheinlich den überzeugendsten Sieg von ihm gegen Carlsen mit Schwarz im Sinquefield Cup 2014, wo er diese phänomenale Leistung hatte von 7 Siegen in Folge. Und dort war sehr viel Rechenarbeit gefragt und damit hat Caruana dann Carlsen bezwungen. Letztendlich hat Caruana erst relativ wenige Partien gegen Carlsen gewonnen, wenn man bedenkt, die beiden haben mittlerweile, glaube ich, über 70 Partien gegeneinander gespielt. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann hat Caruana bisher 5 Partien im klassischen Schach gewonnen und Carlsen 10. Aber gut, das müsste man noch einmal prüfen. Jedenfalls Caruana eher, denke ich, in die Richtung Rechnen und eher komplizierte Stellung. Und Carlsen, ja, wenn ich mir seine Siege gegen Caruana durch den Kopf gehen lasse, dann gibt es da doch recht viele Unterschiede. Aber ich glaube doch meistens eher über diesen positionellen, langsamen Weg. Ich erinnere mich da an einen Sieg im Endspiel. Man denkt erst, eigentlich ist es gar nichts los. Die Stellung ist komplett symmetrisch. Und dann hat Caruana diese eine Schwäche, einen rückständigen Bauern auf B6, den Carlsen aufs Korn nimmt und dann in einer langen Partie über 70 Zügen es nach Hause bringt. Von daher, wenn man vielleicht einen Unterschied festmachen möchte, dann in diese Richtung.
Man darf gespannt sein, ob das so ein dauerndes Duell wird, wie damals zum Beispiel zwischen Kasparov und Karpov, die ja auch unzählige Male gegeneinander gespielt haben und auch einen unterschiedlichen Stil hatten. Oder ob eben solche, diese Jungen wie Alireza Firouzja und so weiter, ob die in diese Phalanx reinstoßen. Ja, wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar YouTube. Ich habe es ja schon im Intro erwähnt, du hast einen riesen Kanal. Wenn man jetzt mal Chess24 als kommerziellen Kanal weglässt, hast du knapp hinter Christoph Selecki, der ja hier auch schon bei Schachgeflüster war, den zweitgrößten Schach-YouTube-Kanal in Deutschland mit ja über 1000 Videos. Du hast auch schon viele verschiedene Formate eingesetzt, also Analyse von eingeschickten Partien oder Geschwätzblitz oder deine aktuelle Reihe von unglaublichen Studien. Was ist da momentan dein Favorit? Was wird am besten angenommen? Wo geht der Trend hin bei deinem Kanal? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieses Geschwätzblitz, das sprießt gerade auf allen YouTube-Kanälen wie Unkraut. Aber ja, das ist momentan wahrscheinlich in, ne? Also du hast es auch bei dir.
Ja, also das ist schon sehr lange in. Ich sage mal, So richtig durchgestartet habe ich mit meinem Kanal vor 5, 6 Jahren tatsächlich. Das war 2014. Da hatte ich ein Semester an der Uni, wo ich relativ viel Zeit hatte. Und da habe ich dann jeden Tag die Videos veröffentlicht. Und so kommt auch diese unglaubliche Zahl zustande, über 1000 Videos, wenn ich mir das überlege, wie viele Videos das sind. Das ist wirklich mehr, als ich gedacht habe, dass ich jemals hochladen würde. Und da habe ich auch diese Geschwätzblitz oder wie man es auch nennen möchte, gemacht. Mittlerweile mache ich das nicht mehr so häufig, wie du sagst. Im Prinzip macht das jeder. Das letzte Mal habe ich das gemacht zum ersten Geburtstag von meiner Schachschule. Da habe ich einen Livestream gemacht und habe dann gegen die Mitglieder von Chessens gespielt. Blitzpartien. Das wurde auch sehr gut angenommen und hat auch Spaß gemacht. Also das werde ich sicherlich nochmal in der Zukunft machen. Im Moment machen mir eigentlich am meisten Spaß die Partieanalysen. Natürlich vor allem, wenn ich selber eine interessante Partie zu zeigen habe. Und ich glaube, das wird auch immer recht gut angenommen. Also zum Beispiel die Partieanalysen vom World Cup oder vom Isle of Man Turnier, teilweise auch auf Deutsch und Englisch. Das ist bei mir ein bisschen trickreich. Ich habe Videos in beiden Sprachen und im Prinzip kann ich es nie jedem recht machen. Immer wenn ich mehr Videos auf Deutsch mache, sagen die Leute, mach doch mal auf Englisch und andersrum. Im Moment oder in den letzten Monaten kamen nicht so viele Videos, nur diese Reihe Unglaubliche Studien, die ich hier mit dem Vize-Weltmeister der Schachkomposition Martin Minsky in Berlin aufnehme. Aber jetzt zum Kandidatenturnier möchte ich wieder mehr machen und auf jeden Fall Analysevideos rausbringen von der Partie des Tages. Jeden Tag, das habe ich mir vorgenommen und ich hoffe, es auch umzusetzen.
Also ich finde den Kanal einen tollen Beitrag von dir, um ja Schach in Deutschland populärer zu machen. Warum bist du eigentlich der einzige Spitzenspieler in Deutschland, der so dieses proaktive Marketing für das Schach betreibt? Also wir haben ja unzählige Spieler, von denen man im Prinzip nichts hört. Also warum bist du der Einzige, der einen YouTube-Kanal hat? Warum machen das die anderen nicht? Warum wird da nicht viel mehr die eigene Popularität genutzt, um das Schach noch größer zu machen in Deutschland?
Gut, ich kann natürlich hier nur Hypothesen aufstellen. Ich denke, zum einen ist das einfach nicht für jedermann, sich vor die Kamera zu stellen und etwas zu erzählen. Ich habe da auch ein bisschen Zeit gebraucht, um mich in dieser Rolle zurechtzufinden und habe auch schon vor langer Zeit angefangen. Meine ersten Videos für Chessplace habe ich vor 10 Jahren aufgenommen. 2010 war das. Und mit meinem YouTube-Kanal habe ich 2012 gestartet und mein erstes Video, das weiß ich noch, das war in einer Küche quasi in Gibraltar, als ich da bei dem Turnier gespielt habe. Und da habe ich meine Partie analysiert gegen David Howell. Das war ja recht schüchtern so insgesamt. von daher, das braucht auch seine Zeit und das ist nicht für jedermann. Und zum anderen denke ich, dass viele der Top-Spieler in Deutschland sich einfach gerne mehr auf ihre Profikarriere konzentrieren wollen. Denn je mehr Zeit man in YouTube reinsteckt oder andere Projekte, desto weniger Zeit ist für Training. Und vermutlich sagen dann viele, ich möchte lieber mich darauf konzentrieren, mich im Schach zu verbessern. Das ist mein Fokus und die anderen Sachen sind mir nicht so wichtig. Natürlich ist das letztendlich schade, denn ich finde, wir können alle unseren Beitrag leisten dazu, dass Schach populärer wird in Deutschland. Und davon profitieren man ja am Ende auch wieder irgendwann, wenn auch vielleicht eine längere Zeit oder indirekt. Aber letztendlich ist es die Entscheidung von jedem Einzelnen. Und so ist es nun mal. Außer mir macht natürlich noch Jan Gustafsson sehr viel für Schach, auch in Deutschland, wobei er auf der anderen Seite nicht mehr als Spieler aktiv ist. Das ist es eben. Es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und wenn man beides machen möchte, für mich ist es auch so. Ich habe meine Schachschule, meinen YouTube-Kanal, meine eigenen Turniere, meine Liga, mein Training. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, alles auf einmal zu balancieren.
Ja, der Tag hat nur 24 Stunden, klar. Aber andererseits muss halt jeder, ja, wenn der Kuchen Schach größer wird, dann wird auch das Stückchen von jedem Einzelnen größer. Ne? Das heißt, also ich finde es gut, dass du das machst. Und ja, Jan Gustafsson natürlich sowieso. Und für uns Schachamateure ist es immer klasse, wenn es da Videos zu sehen gibt, auch zum Beispiel von Georgios Seleidis mit seinem Kanal.
Stimmt, ja, Georgios, ja.
Also das sind immer tolle Videos, die er da macht. Ja, kommen wir zum Business. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, deine Schachschule, die du da gegründet hast letztes Jahr mit dem Namen Chessense. Jetzt habe ich erstmal eine Frage vorweg. Ich habe ja schon mit Ilya Zaragatsky und den Lupes gesprochen in den vorigen Folgen und die haben mir erzählt, ich hoffe, das ist jetzt kein Geheimnis, dass du anfangs auch bei deren Projekt mit von der Partie warst. Warum bist du denn da ausgestiegen? Letztlich sind es jetzt Konkurrenzprodukte, oder?
Gut, ich weiß nicht, ob man unbedingt sagen würde, dass wir Konkurrenten sind. Wir bieten schon andere Produkte an, aber natürlich kann ich dazu was sagen. Genau, ich war zuerst auch bei dem Projekt Chessamy. Es war schon lange mein Wunsch, selber etwas auf die Beine zu stellen, eine eigene Plattform zu haben. Ich habe sehr viele Videos aufgenommen für Chessbase und noch mehr für Chess24 tatsächlich. Ich habe fast mein komplettes Weiß- und Schwarz-Repertoire auf Chess24 damals veröffentlicht und nach wie vor bin ich ein großer Fan von Chess24 und unterstütze sie gerne. So mache ich ja jetzt auch die Kommentierung. Aber ich wollte gerne was Eigenes haben, meine eigene Seite, meine eigene Plattform. Und am Anfang habe ich mich da mit Nikolas und Melanie Lubbe zusammengetan und Ilya Zaragatsky natürlich auch. Aber nach einer gewissen Zeit hatte ich ein bisschen Zweifel. Zum einen, weil wir Business und Freundschaft gemischt haben. Ich verstehe mich mit allen sehr gut und ich hatte das Gefühl, dass vielleicht es dort zu Spannungen kommen könnte in der Zukunft und ich wollte nicht, dass wegen diesem Business vielleicht unsere Freundschaften kaputt gehen. Hm. Und zum anderen, ich glaube, das war noch eher das, was im Vordergrund stand, war, für mich war das wirklich eine große Sache und ich wollte viel Zeit reinstecken. Und ich hatte das Gefühl, dass für Ilya und Melanie und Nikolas es eher ein Projekt nebenbei ist, was auch verständlich ist. Melanie ist voll berufstätig. Nikolas jetzt mittlerweile auch. Davor war er noch im Studium, im Jurastudium und hatte sein Staatsexamen. Und Ilya war auch sehr beschäftigt. Und ich hatte das Gefühl, da würde es einfach nicht ganz passen, dass wir da nicht auf einer Wellenlänge sind, in dem Sinne, was wir an Zeit und Energie reinstecken möchten. Und es ist mir dann auch nicht leicht gefallen zu sagen, ich bin raus, aber das war letztendlich, glaube ich, der richtige Schritt und nach wie vor verstehe ich mich gut mit den dreien und von daher, ich bin froh, wie es sich jetzt alles entwickelt hat. Sie haben eine schöne Seite auf die Beine gestellt, ich habe auch was Eigenes gemacht und so haben wir alle was erschaffen und jetzt gibt es ein breiteres Angebot und letztendlich profitieren die Schachspieler in Deutschland, würde ich sagen.
Ja, das denke ich doch auch. Wenn ich jetzt dein Investor wäre und wir einen Pitch hätten zur Finanzierung deines Projekts, dann würde ich dich nach deinem USP, deinem Alleinstellungsmerkmal fragen. Also was dich da eben auszeichnet im Unterschied zu anderen Angeboten. Es gibt ja auch die Tigersprungreihe von Arthur Yusupov zum Beispiel oder die Stappenmethode, die hier schon im Podcast immer wieder erwähnt wurde. Was ist dein Alleinstellungsmerkmal?
Genau, also ein Pitch möchtest du gerne.
Ja, streng dich mal an.
Genau. Mein Alleinstellungsmerkmal ist, dass man auf meiner Seite all das gelehrt bekommt, was man benötigt, um auf eine bestimmte Spielstärke zu bekommen. Es gibt drei Trainingsprogramme für den Bereich, um auf 1400 DWZ zu kommen, auf 1700 DWZ zu kommen und auf 2000 DWZ zu bekommen. Und das sind umfassende Trainingsprogramme. Das bedeutet, alle Bereiche sind in diesen Trainingsprogrammen abgedeckt, von Taktik, Variantenberechnung, Mittelspiel, Verständnis, Endspiel und auch, was die wichtigsten Prinzipien sind in der Eröffnung. Das Einzige, was nicht abgedeckt ist und was ich auch relativ schwierig finde, ist jetzt ein bestimmtes Eröffnungsrepertoire, denn ich möchte niemandem vorschreiben, was er in der Eröffnung zu spielen hat, aber ich zeige, wie man ein Eröffnungsrepertoire aufbaut, was die Schritte sind, wie ich analysiere und ich zeige auch in einer Lektion, wie man sich auf einen Gegner am besten vorbereitet und verrate da auch ein paar Tipps und Tricks aus meiner eigenen Praxis. Was wir auf Chessense anbieten, ist das Komplettpaket. Man braucht dann keinen anderen Trainer, kein anderes Buch, sondern all das, was man zu tun hat, ist die Videos anzuschauen und natürlich noch viel wichtiger, die Aufgaben zu bearbeiten. die Aufgaben zu absolvieren, damit man das Gelernte dann auch direkt anwendet und verinnerlicht. Zu viele Videoserien, die ich online sehe, da lässt man sich einfach passiv berieseln. Und ich glaube, da passiert einfach nicht viel im Kopf. Man muss das Gelernte auch anwenden, man muss seinen Kopf anstrengen und die Aufgaben sind dafür genau richtig, natürlich immer auf das jeweilige Thema zugeschnitten. Natürlich gibt es große Gemeinsamkeiten mit der Tigersprungserie und ich bin da auch ganz offen, wir haben uns davon inspirieren lassen. Wenn ich wir sage übrigens, meine ich meinen Partner Nino Tschöpe, ein Schachtrainer aus dem Sauerland und ich. Und wir finden dieses Angebot sehr gut. Es ist auch sinnvoll, das so zu unterscheiden, denn letztendlich häufig ist das Ziel von den Leuten. Sie möchten gerne auf eine bestimmte Spielstärke kommen. So war es bei mir ja auch. Ich habe vor einiger Zeit gesagt, ich möchte diese Schallmauer von 2600 durchbrechen. Was kann ich dafür tun? Und wir haben das Angebot hier, wenn du diese Videos anschaust, wenn du diese Trainingsprogramme durcharbeitest, dann wirst du auf diese Spielstärke kommen. Das ist quasi unsere Garantie.
Du bist ja jenseits der 2600. Wie hast du das denn rausgefunden, welches Wissen man jetzt zum Beispiel braucht, um von 1000 auf 1400 zu kommen? Du bist ja da ja in ganz anderen Sphären unterwegs. Wie unterteilst du die Übungen in diese drei verschiedenen Kategorien?
Genau, da war meine Zusammenarbeit mit Nino sehr hilfreich. Nino hat ungefähr eine Spielstärke von 2000. Und hat sehr viel mehr Erfahrung in dem Sinne, dass er schon seit längerer Zeit als Schachtrainer tätig ist und auch mit Spielern von verschiedenen Spielstärken-Levels zusammengearbeitet hat oder sie trainiert hat. Und Nino hat da einen sehr großen Beitrag geleistet. Im Prinzip war es so, dass Nino den Großteil des Materials selber vorbereitet hat. Natürlich habe ich auch meinen Beitrag geleistet und eigene Partiebeispiele mit eingebracht. Oder wenn ich etwas gesehen habe aus der aktuellen Turnierpraxis, was nützlich sein könnte oder was passen könnte, habe ich das auch mit reingebracht. Und von daher hat das so ganz gut gepasst. Und ich glaube, wir haben die Level ganz gut erreicht. Wobei das natürlich, letztendlich ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen, was ist jetzt genau Level 1400, was genau 1450, 1500. Und im Zweifelsfall haben wir gesagt, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber uns ist es lieber, die Leute herauszufordern mit den Aufgaben, als wenn es zu leicht ist. Das geht auch wieder zurück mit dem gegen so starke Leute zu spielen wie möglich. Genauso, wenn man trainiert, lieber schwierigere Aufgaben machen, ein bisschen aus der Komfortzone herausgehen mit den Aufgaben, ein bisschen frustriert sein, als ganz schnell durch die Aufgaben gehen und alle in Sekundenschnelle lösen, weil dann hat man nichts davon, dann lernt man nicht. Man lernt immer dann, wenn man ein bisschen frustriert ist, wenn man wirklich nachdenken muss, wenn man hart über die Aufgaben nachdenken muss, um sie zu lösen. Und insofern kann es sein, dass manchmal die Aufgaben ein bisschen schwieriger sind, aber letztendlich, glaube ich, haben wir die Level da ganz gut erwischt.
Also grundsätzlich das mit den Leveln, das finde ich echt überzeugend und dieser ganzheitliche Ansatz, den du da hast, denn es gibt ja dieses sogenannte Auswahlparadoxon, ne? Also je mehr Auswahl ich an Möglichkeiten habe, desto mehr blockiert mich das. Und wenn ich jetzt versuche, Schach zu lernen, Schach zu üben, dann weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll heutzutage bei so vielen verschiedenen Angeboten. Insofern, wenn man da eine Plattform hat und sagt, ja, das ist jetzt diejenige, die mich von unten nach oben bringt. Also das finde ich schon interessant, den Ansatz. Wie ist denn das Preismodell? Also wie viel Video erhält man für wie viel Geld als Zuschauer, wenn du darüber sprechen möchtest überhaupt?
Natürlich, klar. Also es ist so aufgebaut, dass ein Trainingsprogramm, 1400, 1700 und 2000, jeweils unterteilt ist in drei Kurse. Und ein Kurs hat eine Laufzeit von über 20 Stunden, in der Regel 24 Stunden, und es sind 12 Lektionen enthalten. Das heißt, man kann sich vorstellen, eine Lektion im Durchschnitt ungefähr 2 Stunden Videolaufzeit alleine und dann kommen natürlich noch die Aufgaben dazu.
Und gibt es da auch Interaktion, dass man ein Feedback zu den Aufgaben erhält, ob man die richtig gelöst hat oder nicht?
Genau, also es ist tatsächlich so, dass bei allen Lektionen immer Taktikaufgaben dabei sind und dort kann man dann direkt sehen in Textform, ob man die Aufgabe richtig gelöst hat. Und bei den thematischen Aufgaben, also jetzt zu einem bestimmten Thema, sagen wir einfach mal Karlsbader Struktur, Dann gibt es 10 Aufgaben und bei jeder Aufgabe erkläre ich dann in einem Video die Lösung. Also es ist dann nicht in Textform, sondern tatsächlich in einem Video, weil diese positionellen Aufgaben manchmal ein bisschen schwieriger zu verstehen sind. Warum ist das jetzt tatsächlich die Lösung? Von daher habe ich da auch jeweils ein Video angefertigt, wo ich die Lösung im Detail erkläre. Genau. Ein Kurs mit 12 Lektionen, ungefähr 2 Stunden, kostet 149 Euro. Und wenn man das komplette Trainingsprogramm nimmt, also die 3 Kurse, was insgesamt über 70 Stunden Videolaufzeit ist, dann kostet das 399 Euro.
Okay, also bevor wir jetzt zu viel Werbung machen, jetzt noch ein paar allgemeinere Fragen. Bist du denn auch auf ein mögliches Scheitern vorbereitet? Ich meine, viele erfolgreiche Geschäftsleute sind ja mit ihrem ersten Projekt durchaus auch mal auf die Nase gefallen. Wie schlimm wäre das für dich, wenn sowas, was ich dir natürlich nicht wünsche, aber wenn dir das passieren würde?
Gut, also ich sage jetzt schon mal, dass es ein Erfolg war. Tatsächlich war das natürlich ein Gedanke, als wir damit gestartet sind. Man weiß einfach nicht, wie wird es angenommen? Sind die Leute daran interessiert? Aber selbst damals habe ich gesagt, auch wenn das jetzt ein totaler Flop wird und wirklich niemand die Sachen kauft, für mich ging es vor allem auch um die Lernerfahrung. Die Lernerfahrung, mal ein eigenes Unternehmen zu starten, eine Webseite aufzubauen, wovon ich davon überhaupt keine Ahnung hatte. Mit einem Partner zusammenzuarbeiten, wie das eigentlich so ist und all diese Erfahrungen mitzunehmen, Marketing und all das, was dazugehört. Das ist ja nicht nur die Videos aufnehmen und auf der Seite hochladen. Da hängt so ein unglaublich langer Rattenschwanz noch an Sachen dran, die man sich gar nicht vorstellen kann. Auch jetzt bei anderen Plattformen, was da alles dahinter steht. Daran denkt man häufig gar nicht. Und mir ging es vor allem um die Lernerfahrung. Und dann waren wir tatsächlich überwältigt von dem Erfolg. Wir sind während der WM 2018 gestartet. Und das hat uns sehr geholfen, weil es war ein sehr großes Interesse da an Schach. Und die Leute wollten selber durchstarten, wollten selber trainieren. Und das haben wir auch gemerkt auf unserer Seite. Wir haben dann sehr viele Kunden bekommen zu der Zeit. Und sind jetzt nach wie vor dabei, die Seite weiter zu verbessern. Im Moment ist eine App in Arbeit, damit man die Videos auf dem Handy offline herunterladen kann und zu jeder Zeit anschauen kann, ähnlich wie bei Netflix. Und wir haben noch viele weitere Projekte in Planung und wollen die Seite immer noch besser machen. Und wir wollen wirklich das beste Angebot für Amateurspieler in Deutschland anbieten. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg dahin.
Ja, sehr schön. Apropos richtiges Timing, ich scroll hier gerade durch meine Liste und stell mit Erschrecken fest, ich habe dich noch gar nicht auf die deutschen Meisterschaften angesprochen. Du bist ja 2010, glaube ich, und 2019 deutscher Einzelmeister geworden. Das ist ja ein Riesenerfolg. Glückwunsch nochmal. Erzähl mal, was dir das so bedeutet und wie die Turniere jeweils für dich gelaufen sind.
Ja, vielen Dank. Witzigerweise ist genau heute, am 13.03., das 10-jährige Jubiläum von meinem ersten deutschen Meistertitel. Also genau vor 10 Jahren, um diese Zeit, habe ich gegen Tobias Hirneise mit Schwarz gespielt. Und vielleicht um die Zeit jetzt ungefähr habe ich dann das Remis-Angebot abgelehnt von ihm, was ich bekommen hatte nach der Eröffnung. Und habe dann letztendlich die Partie im Turmenspiel gewonnen und bin dann deutscher Meister geworden. Das war natürlich das Turnier meines Lebens im Prinzip. Als Nummer 14 gesetzt, habe ich dann mit 7 aus 9 gewonnen, eine Großmeisternorm gemacht und das hat mir sehr viele Türen geöffnet, auch für die Zukunft. Ich konnte dann im selben Jahr bei der Schacholympiade teilnehmen und ein Jahr später wurde ich auf eine Kreuzfahrtreise eingeladen als Schachexperte für die MS Deutschland, vielleicht dem einen oder anderen bekannt aus dieser ZDF Traumschiff-Serie damals. Und das war einfach, ja, der Erfolg meines Lebens im Prinzip. Und ich war sehr froh, diesen Erfolg letztes Jahr noch einmal zu wiederholen. Natürlich unter anderen Umständen. Letztes Jahr bin ich als Favorit ins Rennen gegangen. Aber mir ist es noch nicht häufig gelungen, dass ich wirklich als Favorit dann auch das Turnier gewonnen habe. Und wiederum lief es einfach überwältigend. Letztes Jahr habe ich 8 Punkte gemacht aus 9 Partien. Das war auch wirklich notwendig, weil Dimitri Kollers mir direkt auf den Fersen war und letztendlich auch 8 Punkte aus 9 Partien gemacht hat. Und ich hatte dann die bessere Feinwertung, habe deshalb den Titel bekommen. Aber ja, diese beiden Turniere 2010 und 2019, die werden mir für immer in Erinnerung bleiben. Unter und anderen Umständen, aber beides Mal einfach total besonders und schöne Erinnerungen für mich.
Wenn wir bei Partien sind, die dir Türen geöffnet haben, da habe ich noch gelesen, du hast bei der letzten Europameisterschaft eine Schlüsselpartie gegen einen Franzosen gespielt und die Partie hat dir ja das Tor für die ganz großen Turniere aufgestoßen, wo du dann unter anderem auch gegen Wesley So antreten durftest. Erzähl doch mal was über diese Schlüsselpartie und was die so alles ausgelöst hat.
Ja, du sprichst an die Partie gegen Romain Edouard, der damals eine Elo um die 2650, 2660 hatte. Es war die letzte Partie der Europameisterschaft und es war für uns beide klar, wir müssen gewinnen, um uns zu qualifizieren für den World Cup. Und darum geht es bei der Europameisterschaft. Man möchte unter die Top 22, 23 Spieler kommen, um sich für den World Cup zu qualifizieren. Und es hing alles an dieser einen letzten Partie. Ich hatte Schwarz, was kein guter Startpunkt war, aber zum Glück wusste ich, mein Gegner muss auch gewinnen. Das heißt, er muss auch etwas probieren. Und es lief nicht gut am Anfang. Mein Gegner hat mich überrascht mit dem Kolle-System, er hat die Züge schnell gespielt, ich wusste nicht so richtig, wie soll ich mich aufbauen, habe viel Zeit verbraucht. Ich stand unbequem und hatte wenig Zeit auf der Uhr. Aber ich habe gesagt, komm, du musst hier alles reinstecken. Richtig beißen und versuchen bis zum Letzten. Und dann in der Zeitnot habe ich immer mehr mich befreien können und dann konnte ich diesen taktischen Schlag landen mit einem Opfer auf G2, wo ich seinen König freigelegt habe und er musste seine Dame geben, um meinen Angriff abzuwehren. Und er hatte auch genug Material. Er hatte, glaube ich, zwei Türme und eine Leichtfigur, aber ich hatte meine Dame nah bei seinem König und ich hatte Bauern und meinen Springer noch. Dann war die Zeitnot vorbei, wir hatten beide wieder Zeit und es war aber nicht direkt klar, wie ich weiter fortsetzen könnte. Und er bot mir dann remieren mit einer Zugwiederholung, aber ich habe gesagt, ich kann doch jetzt nicht remieren nehmen. Das hilft uns beiden nicht. Aber ich wusste auch nicht, wie ich weiterspielen sollte. Und ich hatte diese 50 Minuten wieder extra und ich habe die fast komplett verbraucht oder vielleicht eine halbe Stunde war es. Und ich war auf 5-6 Minuten runter und ich dachte, ich kann jetzt hier nicht Remis machen. Und dann habe ich einen Zug gespielt mit 6 Minuten auf der Uhr, was völlig wahnsinnig ist eigentlich in so einer Stellung, die super komplex ist. Aber ich dachte, selbst wenn ich jetzt verliere, es ist mir egal, ich muss es jetzt probieren. Und dann hat er sehr lange nachgedacht und hat dann nicht die beste Fortsetzung gefunden. Die Stellung war noch Remis und hat dann einen Fehler gemacht und ich habe es dann nach Hause gebracht. Ich habe dann die richtigen Züge gefunden und als er aufgegeben hat, da sind die Emotionen über mich gekommen. Ich habe dann auch am Brett ein paar Tränen verdrückt. Man hat es auch auf dem Livestream gesehen, weil mir das einfach, ja, weil es mir so viel bedeutet hat, diese Partie zu gewinnen, mich zu qualifizieren. Und ich wusste ja damals noch gar nicht, was für Türen es mir letztendlich öffnen würde. Natürlich den World Cup, das wusste ich. Aber dass ich dann auch für das FIDE Grand Swiss Turnier eingeladen wurde, das hat sich erst danach ergeben.
Das war das auf der Isle of Man, ne?
Genau, das FIDE Grand Swiss beim Isle of Man. Da bin ich dann reingekommen, weil ich unter den Top 5 war von der Europameisterschaft, die sich nicht bereits über Rating qualifiziert haben. Und das war einfach, das waren zwei unglaublich starke Turniere und sehr gute Lernerfahrungen für mich. Und diese eine Partie hat diese Pforten geöffnet und dafür bin ich ja sehr froh natürlich.
Und ich habe es ja auch schon gesagt, du hast dann auf der Isle of Man gegen Wesley So gespielt. Da gibt es ein Bild, das es zeigt. Wie bereitet man sich denn auf so eine besondere Partie gegen so einen absoluten Spitzenspieler vor? Hast du da eine spezielle Routine oder machst du das ganz wie als wäre es eine normale Partie?
Im Prinzip wie auf jede andere Partie auch. Aber es wird natürlich dadurch schwieriger, dass diese Topspieler sehr flexibel sind in der Regel, sehr viele verschiedene Eröffnungen spielen. Und ich erinnere mich auch gegen Wesley, musste ich sehr viel vorbereiten. Und das ermüdet natürlich einen dann auch vor der Partie ein bisschen, wenn man so lange bereits vorbereitet hat. Und dann hat er doch etwas Neues gespielt oder relativ Harmloses, was ich gar nicht so erwartet hatte. Und ich bin auch gut aus der Eröffnung gekommen damals. Das lag überhaupt nicht daran. Und habe dann leider recht spät, oder was heißt recht spät, also in einer relativ harmlosen Stellung habe ich dann eine unvorteilhafte Entscheidung getroffen und konnte aber selbst noch kurz vor der Zeitkontrolle die Stellung gegen Remis steuern, habe das aber nicht geschafft und habe dann die Partie verloren. Aber es war trotzdem für mich ein wichtiger Hinweis zu sehen, Moment mal, ich kann gegen diese Leute auch bestehen. Mit Schwarz hatte ich keine Schwierigkeiten aus der Öffnung und ich hätte hier das Remis machen können. So weit war das nicht entfernt. Und das ist immer auch gut zu sehen, dass das möglich ist. Weil man denkt ja häufig, diese Top-Spieler, die sind unerreichbar und man hat keine Chance, aber man hat eine Chance. Und das habe ich für mich dann herausgefunden.
Du zumindest hast eine Chance. Für jemanden wie mich gilt es nicht. Also ich gucke da immer noch staunend zu. Aber das ist auf jeden Fall toll, das zu sehen, wenn die deutschen Spieler, die man eben von Turnieren oder von YouTube-Kanälen kennt, wenn die auch mal gegen diese internationalen Stars antreten und auch eine Chance haben. Mit Blick auf die Uhr, Niklas, wir sind schon fast am Ende. Nochmal ein Ausblick auf 2020, wenn jetzt nicht Corona alles durcheinander bringt. Was sind so deine Projekte für die nächsten Monate? Wo kann man dich sehen, hören? Gibt's von dir zu sehen für die Schachfans?
Ja, es ist natürlich alles recht offen jetzt mit Corona, wie lange die Situation so anhalten wird und wie sich das alles entwickeln wird. Aktuell kommentiere ich das Kandidatenturnier, auch wenn dieser Podcast online kommt, sind noch ein paar Runden zu spielen und da könnt ihr mich live sehen auf Chess24.
Olympia kommt, machst du damit die Schacholympiade?
Ja, da würde ich sehr gerne mitmachen, aber dafür muss ich mich erst noch empfehlen, gerade mit meiner derzeitigen Elo-Zahl, da sind noch ein paar Spieler vor mir und ich hatte eigentlich gehofft, dass ich jetzt die Liga-Partien nutzen könnte, um mich ein bisschen zu empfehlen, um vielleicht auch wieder nach oben zu klettern in der Rangliste. Das fällt jetzt erstmal flach. Dann steht im Mai das German Masters an und die Europameisterschaft. Aber man weiß ja nicht mehr, ob diese Turniere wirklich stattfinden werden. Vor allem bei der Europameisterschaft mit sehr vielen Spielern. Im Moment irgendwie schlecht vorstellbar. Es sind zwar noch 2 Monate, aber auf der anderen Seite 2 Monate sind auch nicht so viel Zeit. Von daher, wir werden sehen. Wir werden sehen, wie sich alles entwickelt. Letztendlich geht die Gesundheit vor und Es ist, wie es ist. Also da kann man nichts machen. Ich wäre sehr gerne mal wieder bei der Olympiade dabei. Das ist mein Wunsch und mein Ziel. Ob es jetzt dieses Jahr klappt, kann ich im Moment nicht sagen.
Ja, okay. Ich drücke dir natürlich die Daumen. Ja, damit die Hörer dich nicht nur als Schachspieler in Erinnerung haben, sondern auch so ein bisschen als Person. Ich hatte mir noch eine Frage notiert zu deinen Hobbys. Die hätte ich wahrscheinlich ganz am Anfang stellen sollen, aber jetzt am Ende zum Abschluss passt es ja auch ganz gut. Ich habe in so ein paar diversen Quellen und Interviews von dir gesucht, was so deine Hobbys sind und also das sind ja mindestens 10 Stück, da war die Rede von Spanisch lernen, Südamerika reisen, Improvisationstheater, Basketball, Debattierclub, Partner-Yoga. Was machst du da alles? Was davon ist noch aktuell?
Ja, wie du schon gelesen hast oder gesehen hast, ich mache gerne verschiedene Sachen und probiere gerne Sachen aus. Tatsächlich war ich jetzt die letzten beiden Monate in Südamerika, in Guatemala habe ich ein Schachturnier gespielt mit Ilja und Markan tatsächlich. Dann waren wir noch ein paar Tage in Mexiko und danach bin ich weitergereist nach Kolumbien und nach Peru und am Ende nach Brasilien. Und das war für mich eine sehr schöne Reise, auch um mein Spanisch zu üben, aber vor allem um diese Länder einmal kennenzulernen, weil ich war in diesem Bereich der Welt noch nie und hatte eine sehr schöne Zeit, vor allem auch deutlich wärmer als in Deutschland, aber war am Ende der Reise auch sehr froh, wieder zurückzukehren zu meiner eigenen Wohnung, meiner eigenen Privatsphäre, meinem eigenen Bett, meinen Routinen, meinen Freunden. Von daher, ich bin sehr froh, in Berlin zu leben. Ich fühle mich hier sehr wohl und von daher war ich dann auch sehr happy, wieder zurückzukehren. Was von meinen Hobbys ist noch aktuell? Ich mache sehr gerne Sport generell. Ich glaube, das kann man so sagen. Ballsportarten, da ist Basketball sehr weit vorne. Meine Körpergröße hilft dabei auch. Gut, das ist eher im Sommer. Ansonsten auch gerne mal Fußball oder Tennis. Und ja, Partner-Yoga oder Acro-Yoga, das ist meine liebste, sag ich mal, Yoga-Art. Das kann man sich ungefähr so vorstellen. Man macht es mit jemandem zusammen und eine Person liegt auf dem Boden, sagen wir mit dem Rücken auf dem Boden und die andere Person, der Flieger oder die Fliegerin, geht dann auf die Füße. Also die Base, der unten liegt, streckt die Füße nach oben in einer L-Form, kann man sich das vorstellen, und die andere Person geht dann auf die Füße und dann mit dem Hüft ungefähr bei der Hüfte. Und dann kann man ganz viele verschiedene Sequenzen machen. Also das macht einfach sehr viel Spaß. Ich kann das jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen, der irgendwie in die Richtung interessiert ist mit Yoga. Es macht sehr viel Spaß. Ich mache das besonders gerne im Sommer draußen im Park. Man trifft sich einfach. Es ist ganz locker. Es ist eine sogenannte Jam. Man probiert Sachen aus. Man lernt Leute kennen. Man ist draußen an der frischen Luft. Also das beides mache ich sehr gerne. Und von den anderen Sachen, die du erwähnt hast, Spanisch lernen natürlich auch noch aktuell. Das ist noch nicht fließend, auch nach den 2 Monaten nicht. Da bin ich noch dabei. Und Impro-Theater auch super Sache. Also da habe ich auch mehrere Kurse gemacht. Macht auch sehr viel Spaß. Kann ich wirklich jedem empfehlen, auch ein bisschen so aus der Komfortzone rauszukommen, mal was anderes. Aber letztendlich habe ich da so viel gelacht bei den Kursen immer. Super Sache. Ja, also ich versuche eine Balance zu finden zwischen meinen ganzen Schachprojekten und dann noch Leben neben dem Schach. Und wie gesagt, mach einfach gerne verschiedene Sachen, probiere gerne Sachen aus.
Ja, und das zeichnet dich ja auch aus, dass du ein vielfältiger Mensch bist. Und das hat dich auch zum super Interview-Partner hier gemacht. Und liebe Zuhörer, wenn ihr mal sehen wollt, dass auch ein Schachspieler einen durchtrainierten Oberkörper haben kann, wenn er viel Sport macht, dann geht auf Instagram unter gm-huschenbeet und dann könnt ihr das mit eigenen Augen nachverfolgen. Du weißt, welches Bild ich meine. Ne? Ja, Niklas, ich danke dir für die Zeit. Du warst ja ein toller Interviewgast und du bist ein sympathischer und nahbarer Spieler und trotzdem irgendwie ein Topstar im deutschen Schach. Also ich danke dir und wünsche dir privat, beruflich, gesundheitlich alles Gute. Und ja, jetzt übergebe ich wie immer dem Gast das letzte Wort an die Zuhörerschaft da draußen und sage von meiner Seite schon mal Tschüss an alle, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen lieben Dank, Michael, für deine lobenden Worte, deine Komplimente. Ich werde hier ganz rot. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Es war mein erster Podcast überhaupt, den ich mit jemandem zusammen aufgenommen habe und ich hoffe, dass ich bald noch weitere machen werde. Meine Worte an die Zuschauer: natürlich in dieser Zeit mit Corona und so weiter, bleibt gesund. Also achtet auf euch, nehmt es ernst, auf jeden Fall. Natürlich ernst zu nehmen, ohne jetzt in Panik zu verfallen, das ist, denke ich, nicht nötig. Aber ich glaube, viele Leute nehmen die Situation noch nicht besonders ernst, tun es so ab, als wäre es ja einfach ein weites Influenza-Virus oder so. Aber das ist es nicht. Und von daher nehmt es ernst und achtet auf euch. Und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Soweit.
Alles klar. Dem schließe ich mich an und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster@gmail.com. Oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung. All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun, und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden Hünstetten, und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit Gutstellung. Viele Grüße, euer Michael.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.